Es wird jetzt ja sexy hier im Studio. Ich bin ganz aufgeregt, nach langer Zeit mal wieder moderieren und habe gleich einen Studiogast hier. Neben mir sitzt meine Kollegin Fabiana. Guten Morgen, Fabiana.
Guten Morgen.
Fabiana, du hast ein Buch gelesen und zwar das Buch Morgen wird Sex wieder gut, Frauen und Begehren von Catherine Angel. Das Buch ist jetzt vor kurzem auch erst ins Deutsche übersetzt worden. Catherine Angel kommt aus Belgien, sie ist Schriftstellerin und Philosophin und aktuell leitet sie den Masterstudiengang Creative and Critical Writing am Birkbeck College in London. Der Titel, der ist ja relativ vielversprechend. Morgen wird Sex wieder gut. Das wäre schön, wenn das so wäre. Was hat dich denn da zuerst gelockt? Tatsächlich der Titel oder dann doch der Klappentext hinten drauf?
Ich würde sagen, weder noch. Am Ende war es tatsächlich eine Rezension im Missy Magazine. Aber ich würde sagen, am Ende hat diese Rezension eigentlich ein Interesse bei mir angetickt, das auch schon vorher natürlich da war, mich nochmal tiefgreifender mit weiblicher Sexualität zu befassen, als das, wie ich finde, in vielen aktuellen feministischen Diskursen der Fall ist, wo ich das Gefühl habe, da greifen die oft irgendwie auch ein bisschen zu kurz.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Ich habe den Eindruck, dass weibliche Sexualität auf jeden Fall viel häufiger besprochen wird, aber natürlich immer noch so ein bisschen in der Tabu-Ecke steht. Und also was hat dich dann quasi dazu bewegt, zu denken, okay, dieses Buch, das bringt mir jetzt vielleicht irgendwie was Neues, was ich nicht schon in 5 anderen Zeitschriften gelesen habe?
Na, was ich spannend fand an dem Buch oder beziehungsweise was mich, bevor ich das Buch gelesen habe, umgetrieben hat, sind so Erzählungen, Geschichten von Freundinnen von mir, die irgendwie erzählen, nach einer Nacht mit einem Mann, dass dieser sie fast eindringlich unter Druck setzend dazu aufgefordert habe, jetzt bitte mal zu sagen, was sie denn wollen. Oder ich selber habe auch so eine kleine Geschichte mal erlebt, als ich so Mitte 20 war. Da hatte ich quasi schon ganz viel feministische Politisierung einige Jahre hinter mir und habe der Reihe nach mit Männern zu tun gehabt, die diese ganze feministische Doktrin, also sage ich jetzt scherzhaft, schon so aufgesogen haben, dass sie in der absoluten Zurückhaltung verweilt sind und quasi gar keine Initiative mehr von ihnen ausging, einfach weil sie keine Gefahr laufen wollten, in irgendeiner Form übergriffig zu sein, was ja auch total lobenswert ist und was ich an der Stelle natürlich auch gar nicht schlecht reden will. Und trotzdem hatte ich dann aber den Fall, dass ich eben ungefähr, als ich Mitte 20 war, plötzlich mit jemandem zu tun hatte, den ich eigentlich in eine ähnliche Rubrik vorher einsortiert hatte oder eine ähnliche Kategorie und dachte, naja, das ist ein Mensch, der hat sich irgendwie auseinandergesetzt, der sich dann aber sehr dominant verhalten hat und den Raum sehr bestimmt hat, vorgegeben hat, was dazu geführt hat, dass ich mich nicht in der Lage gesehen habe, da in irgendeiner Form mich dazu zu verhalten und mich da auch selber über mich gewundert habe, dass ich das quasi wie komplett verlernt hatte über die Jahre und hinterher dann auch mit diesem klassischen unangenehmen Gefühl des nächsten Morgens aufgewacht bin, weil ich irgendwie Sachen gemacht hatte, die ich gar nicht wollte. Aber, und das ist sozusagen der Teil, den ich daran spannend finde, auf eine Art habe ich auch gemerkt, dass Teile dessen, die da passiert sind an dem Abend, mir irgendwo auch Vergnügen bereitet haben. Und als ich das Ganze dann mit diesen Menschen geteilt habe, meinte der dann, ja, er findet es irgendwie relativ absurd, wenn jetzt mein feministischer Anspruch an meine Sexualität meinem eigenen Begehren sozusagen auch dann gleichzeitig im Weg steht. Und das fand ich irgendwie eine sehr richtige Aussage. Und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, es ist am Ende deutlich komplexer als das, was häufig eben in feministischen Diskursen besprochen wird, wo es eben um Konsens geht und um wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse. Also dass man das eben auch nicht so pauschal einfach lösen kann.
Denke ich auch nicht. Ich finde seine These trotzdem steil und gewagt, muss ich an der Stelle einwerfen. Aber um zum Buch zurückzukommen. Also in Morgen wird Sex wieder gut. Da geht es also um gängige Konsenskultur. Und die Autorin versucht da vielleicht auch einen Gegenentwurf aufzumachen. Da sind wir gespannt, was du darüber zu berichten hast. Beziehungsweise ja, ob das Buch in dieser Hinsicht also die Erwartung erfüllt hat, die du an das Buch hattest. Catherine Angel spricht ja im Titel auch davon, eben, dass Sex morgen wieder gut würde. Im ungünstigsten Fall ist er also heute noch schlecht. Wie definiert die Autorin den schlechten Sex?
Genau, also erstmal Angel greift mit dem Titel des Buches ein Zitat von Michel Foucault auf, der 1976 schrieb, dass, Zitat, der gute Sex nah sei, dass Sex morgen wieder gut werde. Und er wollte an der Stelle aber eigentlich damit eine Skepsis zum Ausdruck bringen gegenüber der sexuellen Revolution der 60er und 70er Jahre, die ja vielleicht zusammenfassend behauptet haben, dass man nur doll genug Ja sagen muss zu Sex, um gesellschaftliche Missstände denen entgegenzuwirken und die Verklemmtheit der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie zu lösen. Und aber zu deiner Frage, wie jetzt die Autorin schlechten Sex definiert, kann ich eigentlich kurz einfach was vorlesen, weil sie diese Definition in ihrem Buch eigentlich bringt. Und zwar schreibt sie, Zitat, schlechter Sex entsteht aufgrund von Gendernormen, durch die Frauen keine ebenbürtigen Vertreterinnen sexueller Betätigung sein können und Männer um jeden Preis von ihrem Recht auf Erfüllung ausgehen. Er entsteht durch die Missverhältnisse und Ungleichheiten des Zugangs zu sexueller Bildung, Aufklärung und Gesundheitsdiensten. Er basiert auf ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Beteiligten und rassifizierten Ansichten von Schuld und Unschuld. Zitat Ende. Das deutet auch ganz gut schon darauf hin, dass sie jetzt wahrscheinlich niemals schreiben würde, schlechter Sex ist, wenn er so und so abläuft, sondern sie spricht eigentlich am Ende immer von Kontexten, in denen Sex stattfindet und dann eben auch von verschiedenen Faktoren gesellschaftlich Erlerntem, was dazu führt, dass Sex auf bestimmte Weise und am Ende dann eben auch aufgrund von ungleichen Machtverhältnissen ja schlecht sein kann. Oder in der Regel schlecht ist.
Ja, den Eindruck hatte ich so beim Überfliegen des Klappentextes und bei einem kurzen Blick ins Inhaltsverzeichnis auf jeden Fall auch. Also die Autorin bezieht sich viel auf theoretisches Wissen auch und gibt Studien wieder. Ich habe mich halt gefragt, ist das Buch jetzt eher ein persönliches oder ein theoretisches?
Ich würde sagen, klar, ein theoretisches Buch. Also sie spricht auf gar keinen Fall von sich selber. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Satz, wo sie in irgendeiner Form eine eigene Erfahrung erzählt. Deswegen dachte ich, bringe ich hier gleich meine eigene Erfahrung mit ins Studio. Genau, und sie bezieht sich, wie du schon gesagt hast, vor allem auf Studien. Sie ist ja auch Wissenschaftlerin. Sie schreibt in einem sehr wissenschaftlichen Duktus, wenn auch sehr verständlich, finde ich. Also man kommt da auf jeden Fall mit und muss jetzt nicht Foucault kennen. Und ich musste jetzt auch in der Regel nicht nachschlagen, weil sie die Sachen dann schon auch erklärt in ihrem Text. Genau, aber damit dieses Gespräch auch nicht so sehr ins Theoretische abdriftet, habe ich noch einen Song mitgebracht, weil dieser, finde ich, sehr viele Ebenen des Buches auch aufmacht in seinem Songtext. Also das Buch ist aufgeteilt in 4 Kapitel, die betitelt sind mit den Schlagworten Konsens, Begehren, Erregung und Verletzlichkeit. Und ja, all diese Ebenen werden in dem Song thematisiert, den wir jetzt hören. Er heißt Reappropriate von Charlotte Adigéry und Boris Pupol.
Hören wir mal rein.
It's so hard for me to say. I want you to do this. It's so hard for me to say. I like this. Go on. I'd rather play a shallow game than actor in your fantasy, a character that hides the shame. Celebrate your sensuality. The broken child in you, you set her free. Reclaim your womanhood by saying what you need. Reappropriate your sexuality. You've got the right to femininity. It's yours to give, it's yours to keep. Embrace your womanhood by saying what you need. Appropriate, reappropriate. Reappropriate, reappropriate. Reappropriate, reappropriate. Reappropriate, reappropriate. Your secret garden, secret place. You go when you're ready. Doors should open at your pace. there should only be one key. But I was forced to go and play. God pushed, convinced it was okay. And celebrate your sensuality. The broken child in you, you set her free. Embrace your womanhood by saying what you need. Reappropriate your sexuality. You've got the right to femininity. It's yours to give, it's yours to keep. Embrace your womanhood by saying what you need.
Charlotte Adigiri.
Adigiri, glaube ich.
Adigiri. Ja. Und Boles Pupul, Reappropriate, hören wir dort. Ihr hört das Morgenmagazin und wir sprechen heute in der letzten halben Stunde über guten Sex, denn morgen soll Sex wieder gut werden. Das sagt auf jeden Fall Catherine Angel. Und über ihr Buch Morgen wird Sex wieder gut spreche ich heute mit meiner Kollegin Fabiana, die mich hier im Studio besucht. Hallo nochmal, Fabiana.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ja, du hast diesen Song aus einem ganz bestimmten Grund ausgesucht. Warum?
Genau, also wie ich eingangs schon gesagt habe, der Songtext greift einige Aspekte auf, die auch das Buch thematisiert. Und genau im ersten Teil des Songtextes sagt die Sängerin, it's so hard for me to say I want you to do this, it's so hard for me to say I like this, go on. Also spricht direkt quasi die Schwierigkeit von Frauen an, über ihr sexuelles Begehren zu sprechen. Es geht im weiteren Verlauf aber auch viel um Verletzlichkeit im Rahmen von Sexualität. Und dann in der zweiten Strophe würde ich in meiner Perspektive sagen, auch ein sexualisierter Übergriff beschrieben oder grundsätzlich die Thematik von Konsens. Und die Antwort auf diese beiden Themen im Chorus des Songs ist dann eine Art Appell an Frauen, sich ihre Sexualität wieder anzueignen. Ja, und ganz klar eben über ihr Begehren und offen über ihr Begehren zu sprechen. Und das leitet in dem Sinne gut zu dem Buch über, als dass das auch einer der Kritikpunkte ist oder ein zentraler Kritikpunkt von Catherine Angel in ihrem Buch. Sie problematisiert in dem Buch Morgen wird Sex wieder gut genau diesen Appell. Sie sagt, dass diese Idee, die Teil der, wie sie es nennt, Konsenskultur sei, in der wir leben, die Verantwortung, ob eben Sex konsensuell abläuft oder nicht, am Ende dann halt doch weiterhin wieder bei den Frauen verortet. Ja, und es liege an all dieser Konsensrhetorik, die nicht zuletzt durch MeToo ausgelöst wurde und Frauen darin empowern soll, nicht nur Übergriffe, sondern eben auch Grenzen und auch ihr Begehren klar zu benennen und zu kommunizieren. Und ja, das führt dann am Ende dazu, dass es eben, wie gesagt, bei den Frauen die Verantwortung liegt. Und dazu lese ich jetzt auch kurz noch mal eine Textstelle, die das ganz gut zusammenfasst. Also die Konsensrhetorik, schreibt Angel, verdankt der Selbstvertrauenskultur eine Menge. Sie benutzt ebenfalls oft die Sprache der Ermutigung und des Empowerments, viele juristische Formulierungen zur ausdrücklichen Zustimmung und viele ihrer alltäglichen Beschwörungen erkennen an, dass ausdrücklicher Konsens nachhaltig sein muss, dass sich unsere Gefühle ändern können und wir uns dann auch anders entscheiden können sollten. Aber die rhetorische Schubkraft großer Teile der Konsenskultur, die gut gemeinten Ratschläge, die Anordnungen und Warnungen, geht mit einem Misstrauen gegenüber jeder Form von Zögerlichkeit einher. Sie bevorzugt eine stabile Selbstkenntnis in Sachen Begehren und die Fähigkeit, diese auch deutlich zu formulieren.
Die Verantwortung für Konsens eben allein nur bei Frauen zu verorten, ist sicherlich grundsätzlich problematisch. Ich hatte dazu gerade noch so ein paar Gedanken, vielleicht haben wir dann nachher noch Zeit zu. Aber vertritt Angel auch die Position, dass Frauen gar nicht in der Lage wären, ihre Grenzen und ihr Begehren zu kommunizieren? Oder wie kann man das verstehen?
Ich würde sagen, nein. Also natürlich würde Angel jetzt nie behaupten, dass Frauen grundsätzlich nicht dazu in der Lage wären, über sich selbst zu sprechen, über ihr Begehren und ihre Grenzen. Und gleichzeitig, und das fand ich jetzt persönlich auch nochmal einen spannenden Aspekt, der mir in der Form nicht so klar war, vielleicht irgendwie im Hinterkopf schon, aber sozusagen dieser Punkt, dass wir, glaube ich, manchmal vergessen in dieser Rhetorik, dass ja auch frühere Anforderungen an Frauen und frühere Weiblichkeitsbilder nicht von einem Tag auf den anderen durch neue ersetzt werden, sondern dass diese ja auch weiterhin fortbestehen. Also dass es auf der einen Seite weiterhin ja auch eine Angst davor gibt, dafür abgewertet zu werden, also als Frau, wenn man eben sein Begehren offenbart, was sozusagen im konservativen Sinne verpönt war, dass Frauen ja irgendwie mit ihrer Sexualität und ihrem Begehren weitestgehend hinterm Berg halten und ja Frauen dann eben befürchten, dafür bestraft zu werden, Stichwort leicht zu habende Schlampe oder so. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite aber eben diese neuen Ansprüche im Rahmen dieser, ich nenne es jetzt auch mal Konsenskultur, die Catherine Angel hier benennt, im sogenannten Selbstbestimmungsfeminismus, so aus den 80er Jahren, der auch nicht zu trennen ist von der Ideologie von Neoliberalismus, also nach dem Motto, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, und später dann in den 90er Jahren der Postfeminismus, der Überzeugung ist, dass der Feminismus seine Ziele bereits erreicht habe und eine neue Sichtbarkeit von Frauen fetischisiert. Und in dieser Logik gilt es ja vielleicht sogar nicht nur als unsexy, wenn Frauen passiv sind, sondern auch als gefährlich, wenn Frauen nicht für ihre Bedürfnisse und Grenzen einstehen, so wie wir es jetzt auch schon gesehen haben. Und daran werde eben, so Angel, deutlich, dass sich Frauen oftmals in sehr komplexen Entscheidungssituationen befinden. Und diese Frauen dann aufgrund dieser Situation, dieser Komplexität und allem, was sie sozusagen im Kopf haben, gar nicht unbedingt Zeit dafür finden oder gar nicht erst dazu kommen, über ihr eigenes Begehren nachzudenken oder sich darüber klar zu werden, was sie eigentlich wollen. Und das kann man dann insofern zusammenfassen, als dass dieses Nichtwissen über das eigene Begehren, nicht zu wissen, was man will oder eben auch verletzlich zu sein, dass diese Faktoren in dieser sogenannten Konsenskultur eben keinen Platz haben.
Okay, also um das nochmal zusammenzufassen oder auch vielleicht für mein eigenes Verständnis, Catherine Angel kritisiert also quasi die aktuelle, ich benutze jetzt auch mal den Begriff Konsenskultur und spricht eben davon, dass es häufig sehr, sehr schwierig ist, über die eigenen Bedürfnisse, Grenzen oder das eigene Verlangen zu sprechen. Würde ich auch so unterschreiben. Es ist nicht immer einfach zu sagen, ich möchte jetzt das und das und mach bitte dies und jenes mit mir. Ich frage mich nur halt, was soll die Alternative dazu sein? Also ich habe mich auch gefragt, gibt sie dann zum Beispiel in dem Buch, weiß nicht, eine Anleitung dazu, wie es zum Beispiel einfacher sein könnte, ja eben über Sex und sexuelle Bedürfnisse zu sprechen. Ich fand es so witzig, du bist vorhin ins Studio gekommen, meintest, es ist wirklich nie einfach, über Sex zu sprechen. Und jetzt sprechen wir auch noch im Radio darüber. Ja, und da habe ich mich gefragt, also macht sie einen Alternativvorschlag? Was ist denn die Alternative zu Ja heißt Ja, Nein heißt Nein und Nichts sagen heißt im Zweifelsfall auch Nein, damit wir auf der sicheren Seite sind? Also gibt das Buch dazu Anleitung?
Nein, das wäre jetzt die kurze Antwort. Also vielleicht, um es nochmal klar zu sagen, sie spricht sich natürlich nicht dagegen aus, dass Sex in irgendeiner Form nicht konsensual stattfinden soll, und sagt auch immer wieder, dass es im Rahmen von patriarchalen Logiken, in denen Sexualität ja immer gedacht ist als etwas, was vor allem Männer haben, so eine triebgesteuerte Sexualität, und Frauen sind eigentlich nur dazu da, diesen Trieb zu befriedigen oder ja haben an sich eigentlich kein Begehren, dass in diesem Rahmen, in dem wir immer noch auch leben, dass es da natürlich sehr sinnvoll ist, wenn Frauen über ihre eigene Sexualität wissen und sich damit auseinandersetzen, um dann eben klar formulieren zu können, sozusagen das auch als Gegengewicht zu nutzen. Sie versucht eben nur den Punkt zu machen, dass Sexualität immer sehr kontextgebunden ist und wir, wie ich ja am Anfang in meiner kleinen Geschichte auch erzählt habe, dann auch schnell verlernen können, uns zu verhalten, weil jede Situation einfach anders ist. Und sie plädiert dann am Ende eher dafür, sich den konkreten Kontext, die Machtstrukturen drumherum anzuschauen, und sagt dann auch am Ende des Buches, dass sie nicht glaubt, dass wir Sexualität als einen machtfreien Raum neu erfinden können. Dass sie glaubt, dass Machtverhältnisse an sich schon auch der Sexualität inhärent sind und deswegen wir diese auch nicht einfach ablegen können, dass es am Ende um den Umgang damit geht und dass so ein ganz klares Regelwerk wie diese Konsensrhetorik von Ja heißt Ja, Nein heißt Nein, dass es die quasi mit zu viel Verantwortung auflädt, um so ein sehr großes gesellschaftliches Problem zu lösen.
jetzt schreitet die Zeit ja auch schon so ein bisschen voran. Wir haben jetzt hauptsächlich über den ersten Teil des Buches Konsens gesprochen. Die anderen Kapitel sind benannt mit Begehren und Erregung sowie Verletzlichkeit. Gibt es da irgendwie eins, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, über das du gerne noch ein bisschen erzählen wollen würdest?
Ich würde sagen, die beiden Kapitel sind sehr ähnlich, deswegen kann ich die einfach ganz kurz umreißen. Also es handelt sich bei beiden Kapiteln so ein bisschen um so einen historischen Ritt durch das 20. Jahrhundert, wo eigentlich die Entwicklung der Sexualforschung beschrieben wird, die weibliches Begehren eben in den Blick nimmt und versucht letztlich rauszufinden, ja, wie funktioniert weibliches Begehren und auch Erregung. Und da finden dann ganz verschiedene Aspekte mehr oder weniger Prominenz. Also beispielsweise geht es um die Pathologisierung von sogenannter weiblicher Appetenzstörung, über die Vorstellung, dass weibliches Begehren reaktiver sei als männliches, also eher den quasi auf äußere Stimuli reagiere, während männliches Begehren eher einfach so vorhanden sei, also gegeben sei. Solche Aspekte und auf das sich sehr hartnäckig haltende Rätsel, dass Frauen sogar laut Umfragen insgesamt weniger Begehren verspüren als Männer, antwortet Angel schlicht. Und dazu würde ich jetzt noch ein letztes Mal ein kurzes Zitat vorlesen, das ich hier kurz raussuchen muss. Mhm. Weibliche Sexualität wird regelmäßig bestraft. Frauen werden ständig belästigt, ihre Körper kontrolliert. Sie werden dauernd daran erinnert, wie sehr sie männlicher Gewalt ausgesetzt sind und dafür verantwortlich gemacht. Scham, Angst, kulturelle Ächtung und Traumata, oft sexuelle Traumata, können sexuellen Genuss stark beeinträchtigen. Und doch werden Frauen dazu gedrängt, ihr Begehren selbstbewusst einzufordern. Kein Wunder, dass viele Frauen ein kompliziertes Verhältnis zu ihrem Begehren haben. Kein Wunder, dass es behutsam hervorgelockt werden muss und dass sie sich leicht hemmen lassen. Also das wäre vielleicht auch so ein bisschen die, also Zitat Ende, Entschuldigung. Es wäre so ein bisschen die Zusammenfassung dieser zwei Kapitel. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien, Ansätze. Ist auch ganz spannend zu lesen, dass da massenhaft Frauen in die Laboren eingeladen wurden, damals mit Fragebögen konfrontiert, die irgendwie ellenlang waren und ausgestattet mit irgendwelcher Technik, die dann, die sie sich einführen mussten in die Genitalien, um dann herauszufinden, wie jetzt bei bestimmten Erregungsstufen sich diese verändern und das alles messbar zu machen, dass sie eben sagt, das ist genau das Problem, dass wir halt Sexualität, Begehren, Erregung als etwas Biologisches, Gegebenes betrachten und dass es am Ende wichtig ist, den sozialen Faktor da einfach mitzudenken, dass Frauen nicht einfach so behaupten, sie hätten weniger Begehren, sondern dass es eben auch konkrete Ursachen haben kann, eben verschiedenste Erfahrungen im Bereich von Sexualität, die dazu führen, dass man vielleicht wirklich weniger Lust hat.
Es ist so witzig, ich habe jetzt vor kurzem Sie hat Bock von Katja Lewiner gelesen und ohne dem Ganzen den Zauber zu nehmen, aber tatsächlich reagiert das weibliche Gehirn auf fast alles. Genau, das hat halt eben überhaupt nichts mit Vergnügen, Lust oder Begehren oder sonst was zu tun, sondern das ist eine rein optische Sache und da reagiert das weibliche Gehirn tatsächlich auf, ja, keine Ahnung, einen Löffel oder so. Das fand ich sehr spannend da zu lesen. Okay, oh Gott, jetzt ist die Zeit gleich um. Frage, Fabiana, gibt's irgendwas, was dir an dem Buch besonders gut gefallen hat und weshalb du das an deine FreundInnen weiterempfehlen würdest?
Ja, ich würde es grundsätzlich schon empfehlen. Mein Ding war, glaube ich, ich bin ein bisschen mit der Erwartungshaltung daran getreten, dass ich jetzt was Neues und Interessantes über weibliches Begehren erfahren würde, was vielleicht jetzt auch nicht verwunderlich ist, dass man mit so einer Erwartung herantritt. Die wird in gewisser Weise enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist vielleicht auch der Punkt, den Catherine Angel genau aufmachen will, dass es eben wichtig ist, dass weibliches Begehren nicht etwas ist, was man einfach entdecken kann und dann weiß, so funktioniert es, sondern dass es komplex ist und dass es da eigentlich eine lebenslange Aufgabe ist, sich immer wieder in den verschiedenen Konstellationen mit SexpartnerInnen damit zu befassen, was man denn will, was man auch in dieser konkreten Situation will, was vielleicht der Zauber zwischen zwei Menschen dann in diesem konkreten Fall den ausmacht. Und ja, dass das sozusagen sehr wandelbar ist und das ist die Lebensaufgabe, der man sich stellen muss. Und in dem Sinne finde ich es auf jeden Fall auch ein spannendes Buch zu lesen.
Ich nehme das Buch auch noch mal kurz in die Hand. Es ist kein Klopper, also es sieht aus, als könnte man das so durchlesen. Um die 174 Seiten, würde ich jetzt mal behaupten, mit Quellenverweisen. Buchklappe ist in Pink und Blau gehalten.
Klassisch Pink, Rot.
Genau, klassisch Pink, Rot, Blau. Erschien im Hansa Literaturverlag und hat 20 € gekostet, richtig?
Ja, ungefähr.
Mhm. Ist es jetzt dieses Jahr erschienen?
Nee, also die deutsche Übersetzung ist jetzt dieses Jahr. Ich glaube, es ist ein bisschen älter.
Ah ja, okay. 2021 sehe ich hier gerade, genau. Aber erste Auflage hier bei uns 2022. Ja, schön, Fabiana, dass du da warst. Danke gerne fürs Gespräch und ja, danke auch für die ganzen Textausschnitte und dass du dir so viel Gedanken gemacht hast. Ich fand es schön, dass ich dich an meinem ersten Tag hier zurück im Radio bei mir im Studio hatte.